Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Hallo?
Okay.
Nice. Moin, mein Name ist Miriam, für die, die mich nicht kennen. Und heute lese ich den heutigen Text. Genau. Den findet ihr in Apostelgeschichte 4:1-22. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass das Volk lehrte und in Jesus' Namen die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen. Denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig, und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Es geschah am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem versammelten. Auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiapas und Johannes und Alexander und alle, die aus den hohepriesterlichen Geschlecht waren. Und sie stellten sie in ihrer Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in welchen Namen habt ihr das getan? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen: Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen, und beratschlagten miteinander und sprachen: Was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott, dann ist es uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Denn der Mensch, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war, war nämlich über 40 Jahre alt. Amen.
Ey, krass. Mega, mega nice. Danke, Miriam, fürs Lesen. Und danke euch dreien für den Sketch. Das war die perfekte Überleitung für das heutige Predigtthema. Du kannst die PowerPoint wieder starten. Genau, weil heute wird es um das Thema gehen: Jesus bekennen. Wir werden uns heute anschauen, was es bedeutet, Jesus mutig und kompromisslos zu bekennen, auch wenn wir deswegen vielleicht Ablehnung oder Widerstand erfahren. In einer Welt, die von Jesus nichts wissen will, wird Jesu Botschaft nicht immer und überall auf Zustimmung treffen. Wir haben es gerade in dem Sketch verdeutlicht bekommen. Und wir lesen auch davon in unserem heutigen Text, weil genau das ist es, was die Jünger erleben. Zum allerersten Mal seit Entstehung der Gemeinde Christi werden Jesu Jünger verfolgt. Weil wir haben es gelesen. Sie wurden festgenommen, ins Gefängnis gesperrt, ihnen wurde gedroht und ihnen wurde verboten, den Namen Jesu zu reden. Das ist Christenverfolgung. Und sie beginnt hier in Apostelgeschichte 4. Und ich bin ehrlich, in meiner Predigtvorbereitung, egal wie häufig ich diesen Text gelesen habe, mir ist immer ein und dieselbe Frage aufgekommen am Ende. Und die Frage lautet, wie viel ist Jesus mir wert? Wie viel ist Jesus mir wert? Und diese Frage will ich auch dir heute stellen. Wie viel ist Jesus dir wert? Überleg mal. Ist Jesus es wert, sein eigenes Leben für ihn zu riskieren und für ihn zu leiden? Ist Jesus es wert, für ihn Ablehnung, Ausgrenzung, Mobbing oder irgendwelche dummen Sprüche in Kauf zu nehmen? Ist Jesus es wert, verachtet, verleumdet, ausgelacht oder von irgendwelchen Leuten nicht gemocht zu werden? Ist Jesus es wert, für ihn Job, Freunde und Ansehen zu verlieren? Deshalb stellt euch heute diese Frage. Wie viel ist Jesus dir wert? Und ich hoffe, und mein Gebet ist, dass unsere Antwort lautet, Jesus, du bist für mich unbezahlbar. Jesus, du bist für mich unbezahlbar. Dein Wert für mich ist unbeschreiblich, weil du mir Wert gibst. Du bringst Leben, Friede, Freude und Liebe in mein Leben und dafür bin ich dir unglaublich dankbar, Jesus. Es ist schwer, das in Worte zu fassen, aber du bist jemand, der mir nicht nur viel bedeutet, sondern alles. Und weil du alles für mich gegeben hast, Jesus, will auch ich alles für dich geben und dich mit meinem ganzen Leben ehren, bekennen, deinen Namen groß machen, dir allein Ehre bringen, dich anbeten und dich lieben. Amen. Amen. Deshalb wollen wir Jesus mutig und standhaft bekennen, auch wenn Widerstand droht. Und deshalb habe ich 3 Fragen mitgebracht heute. Du kannst einmal weiterklicken, genau. Das ist die Gliederung für heute. Wir wollen Jesus bekennen. Das hat Auswirkungen auf jeden Fall. Die Auswirkungen schauen wir uns an. Dann gucken wir uns an, wie und was wir bekennen und warum wir Jesus bekennen. Genau, lass mich beten und dann starten wir, ja? Jesus, Herr, hab Dank, dass du alles für uns gegeben hast. Und so wollen auch wir alles für dich geben, Herr. Wir wollen dich mutig bekennen, mach uns zu mutigen Bekennern, Herr. Und ich bete einfach für diesen heutigen Abend, Jesus, Herr, dass du diesen Abend segnest, Herr. Sei du, der heute spricht. Lass dein Wort bitte auf Boden fallen, Herr, wo Frucht entsteht. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt offene Herzen schenkst, hungrige Herzen, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen, Herr. Herr, ich vertraue dir und glaube daran, dass du auch heute noch änderst und so bete ich, Herr, dass du heute aktiv bist. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Amen. Genau, nur kurz zum Kontext. Wir haben vor 2 Wochen von Andi gehört, dass die Jünger im Tempel waren und dort einen Bettler geheilt haben, der von Geburt an gelähmt war und nun laufen kann. Das heißt, die Jünger haben das erste Heilungswunder getan und die Menschen, die im Tempel dort waren, haben das nicht gecheckt. Die konnten damit nichts anfangen. Und dann haben wir von Dave letzte Woche gehört, dass die Jünger das Evangelium von Jesus verkündigen. Und ich bin ehrlich, immer und überall, wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, haben wir 2 Reaktionen immer darauf. Punkt 1, welche Auswirkungen? Das Evangelium ruft 2 Reaktionen hervor. Erstens Glaube und zweitens Widerstand. Die einen nehmen Christus an, und die anderen lehnen Christus ab. Und wir sehen, dass sich an Christus die Geister scheiden. Die einen lieben Jesus, die anderen hassen Jesus. Deshalb lesen wir in Vers 1 und 3. Während sie aber zum Volk redeten, also die Jünger, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Hier haben wir die erste Reaktion auf Jesu Botschaft. Die lautet Widerstand. Was hat die Priester und den Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer so gestört und so genervt, dass sie die Jünger ins Gefängnis brachten? Die Antwort lesen wir in Vers 2. Da heißt es, sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und es ist doch interessant, wenn man sich das durchliest, womit diese religiöse Elite ein Problem hatte. Weil sie haben sich nicht daran gestört, dass die Jünger jemanden geheilt haben. Das war nicht deren Problem. Aber sie haben sich daran gestört, wen und was die Jünger lehrten und verkündigten. Das bedeutet, Freunde, dass Jesu Botschaft immer die Menschen spaltet. Jesu Botschaft spaltet die Menschen. Warum? Weil Jesu Botschaft provoziert. Ich bin ehrlich. Jesu Botschaft provoziert und korrigiert bestehende Überzeugungen. Sei mal ehrlich, wenn wir draußen irgendwo auf der Arbeit oder so bekennen, dass Gott den Menschen als Mann und Frau schuf, dann provoziert das andere Menschen. Versteht ihr, was ich meine? Jesu Botschaft ist ein Angriff auf gesellschaftliche Normen und das schmeckt dieser Welt nicht. Und genau deshalb ist diese religiöse Elite hier so aufgebracht. Weil wenn wir in den Evangelien lesen, merken wir, dass die Pharisäer schon immer ein Problem mit Jesus hatten. Die Pharisäer haben Jesus immer Gotteslästerung vorgeworfen, weil er behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Das schmeckte den Pharisäern nicht. Die Sadduzäer waren Menschen, die an kein Leben nach dem Tod glaubten. Das heißt, die Sadduzäer glaubten nicht an die Auferstehung. Und wir lesen auch hier, dass es den Sadduzäern gar nicht darum ging, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sondern dass die Auferstehung in Jesus gelehrt wird. Dass gelehrt wird, dass Menschen in Jesus auferstehen können. Deshalb waren sie aufgebracht und voller Zorn den Jüngern gegenüber. Aber auch wenn wir von diesem Widerstand hier lesen, dürfen wir nicht vergessen, dass Jesus diesen Hass und diesen Zorn seinen Jüngern doch bereits vorausgesagt hat. Er hat seinen Jüngern diesen Hass und Zorn bereits angekündigt in Johannes 15. Da sagt Jesus, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das ist krass. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Wenn wir also Jesus und seine Botschaft bekennen und weitergeben, werden wir auf Widerstand stoßen. Und vielleicht kennst du das auch selber persönlich aus Gesprächen im Alltag, wenn du dich zu Jesus positionierst und dich auch traust, Sünde beim Namen zu nennen, dass du dafür ganz schnell ausgelacht wirst, bevormundet wirst, auch abgelehnt wirst und vielleicht sogar ausgegrenzt. Das sollte uns nicht wundern, Freunde, sondern vielmehr beweist doch diese Ablehnung oder dieser Widerstand, den wir erfahren, das beweist doch unseren Glauben an Jesus. Mal schaut mal, was Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt. Da heißt es, und alle, das ist heftig, und alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Das heißt, wenn du gottesfürchtig lebst, dann wirst du Verfolgung erleiden. Da steht nicht, dann könntest du vielleicht Verfolgung erleiden. Nein, du wirst Verfolgung erleiden. Und deshalb ist doch die Frage, ob dieser Lifestyle, den dieser Vers beschreibt, auch auf dich zutrifft. Oder kann es sein, dass du gar keinen Widerstand oder gar keine Verfolgung erlebst, weil die Menschen um dich herum gar nicht wissen, dass du Christ bist? Und ich fand spannend, John MacArthur hat mal gesagt, je ähnlicher du Christus bist, desto mehr wird dich die Welt so behandeln, wie sie Jesus behandelt hat. Vielleicht erntest du nicht so viel Verfolgung, weil es keine große Ähnlichkeit zwischen dir und Jesus gibt. Das ist krass. Und ich bin ehrlich, ich will euch hier ermutigen, ich will uns ermutigen, dass wir anfangen, für Jesus straight zu sein. Kompromisslos Jesus zu bekennen. Weil wir dürfen eines nicht vergessen. Auch wenn die Jünger hier Widerstand erleben, hören sie nicht auf, Jesus weiter zu bekennen. Auch wenn sie Widerstand erleben oder wenn wir Widerstand erleben, sollten wir uns nicht entmutigen lassen, Jesu Botschaft weiter zu verkündigen. Warum? Weil auch wenn wir hier von der Verfolgung lesen, heißt es im nächsten Vers, dass die Gemeinde wächst. Verstehen wir das? Auch wenn hier die erste Verfolgung beginnt, dürfen wir nicht überlesen, dass die Gemeinde Jesu dennoch wächst. Vers 4. Aber viele von denen, die das Wort hörten oder gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000 Leute. Und das sind nur die Männer. Da sind die Frauen und Kinder gar nicht mit eingerechnet. Und Freunde, das ist die zweite Reaktion auf Jesus und seine Botschaft. Glaube. Glaube und Annahme. Und das Spannende ist doch, dass jeder Verfolgung immer eine Erweckung vorgeht. Jeder Verfolgung geht immer Erweckung voraus. Und genauso wie hier die Verfolgung wächst, sehen wir auch, dass die Gemeinde Christi wächst. Du kannst das nicht trennen voneinander. Wachstum der Gemeinde bringt immer Widerstand und Verfolgung mit sich. Das bedeutet, dass Verfolgung eine Frucht von Erweckung und Wachstum der Gemeinde ist. Und das sollte uns doch ermutigen. Das sollte uns ermutigen und Mut machen. Deshalb streue das Evangelium von Jesus Christus weiter aus, da wo Jesus dich hingestellt hat. Stehe zu Jesus und positioniere dich zu Jesus weiterhin treu, auch wenn es unangenehm ist. Bekenne Jesus und schaue zu, wie Gottes Reich und seine Gemeinde wachsen. Punkt. Bekenne Jesus und schaue zu, wie Gottes Reich und seine Gemeinde wachsen. Weil, Freunde, dieser Wachstum, der ist nicht von uns abhängig. Diesen Wachstum schenkt allein Gott. Wir sollen nur unseren Dienst nachkommen, gehorsam und treu Jesus bekennen. Und dann wird Gott Frucht bringen. Er entscheidet über die Frucht. Er sorgt für den Wachstum. Genau. Und dann heißt es, oder lesen wir das, nachdem die Jünger aus dem Gefängnis gebracht wurden, werden sie am nächsten Morgen vor den Hohen Rat geschleppt. Verse 5 bis 7. Es geschah aber am folgenden Morgen, dass sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten in Jesus versammelten, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiaphas und Johannes und Alexander und alle, die aus hohepriesterlichem Geschlecht waren. Und sie stellten sie, also die Jünger, in ihre Mitte und fragten sie, merkt euch diese Frage, durch welche Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Und bevor wir auf diesen Text eingehen, will ich euch nur einmal kurz daran erinnern, vor wem die Jünger hier gerade stehen. Petrus und Johannes stehen hier vor denselben Leuten, die vor wenigen Wochen den Prozess gegen Jesus geführt haben. Diese Jünger stehen hier vor denselben Leuten, die darüber entschieden haben, Jesus den Römern auszuliefern, damit diese ihn kreuzigen. Also nicht vergessen, ne? Petrus weiß bestimmt ganz genau und hat diese Leute ganz genau erkannt und hat diesen Tag nicht vergessen, an dem Jesus vor dem Hohen Rat war. Warum? Weil Petrus an diesem Tag Jesus dreimal verleugnete. Er weiß ganz genau, vor welchen Leuten er hier steht. Verstehen wir, dass das eine gefährliche Situation für die Jünger war? Diese Gruppe von Menschen hatte die Macht, die Jünger einzusperren und hinrichten zu lassen. Nicht vergessen. Und ich bin ehrlich, auf diese Frage, die der Hohe Rat stellt, durch welche Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Auf der einen Seite ist diese Frage des Hohen Rates eigentlich die perfekte Möglichkeit, Kompromisse einzugehen. Und diese Frage ist die perfekte Einladung, das Evangelium von Jesus sogar ein bisschen abzuschwächen oder sogar zu verleugnen. Aber auf der anderen Seite ist diese Frage auch die perfekte Einladung, Jesus mutig zu bekennen, von ihm Zeugnis zu geben und seine Botschaft öffentlich zu machen. Und genau das machen die Jünger. Genau das macht Petrus, Verse 8 bis 10. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel Folgendes bekannt gemacht. Bevor wir uns die Antwort und dieses Bekenntnis anschauen, will ich einmal nur, dass wir betrachten, was diesen Mann befähigt hat, seinen Mund vor diesen Leuten aufzumachen. Weil wir haben verstanden, vor wem er da stand. Abhängig von seiner Antwort hätten diese Menschen ihn umbringen können. Aber es heißt in Vers 8a, da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Detail. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt, weil wir hieran sehen, dass der Heilige Geist alles ändert. Der Heilige Geist ändert alles. Der Petrus, der vor einigen Wochen Jesus noch dreimal verleugnete, wird hier zum mutigen Bekenner, erfüllt vom Heiligen Geist und bekennt in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus. Aus einem ängstlichen Verleugner wird, erfüllt vom Heiligen Geist, ein mutiger und furchtloser Bekenner. Merkt euch das. Und das gilt auch für euch. Das gilt auch für uns, die wir an Jesus glauben. Auch wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und auch wir sind aus ängstlichen Verleumdern mutige und furchtlose Bekenner geworden. Das ist nichts Abgespacedes hier. Das trifft genauso auf uns Jünger heutzutage zu. Aus einem ängstlichen Verleugner wird, erfüllt vom Heiligen Geist, ein mutiger und furchtloser Bekenner. Das bedeutet, der Heilige Geist gibt uns die Kraft, um von Jesus zu sprechen und ihn zu bekennen. Was hat Jesus gesagt in Apostelgeschichte 1,8? Sondern ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Da steht nicht, ihr solltet oder es wäre nice, es wäre cool, wenn ihr meine Zeugen sein werdet. Nein, da steht, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist alternativlos. Der Heilige Geist gibt uns also die Kraft, um Jesus zu bekennen und von ihm zu sprechen. Und das Schöne ist doch, dass der Heilige Geist uns auch zur richtigen Zeit die richtigen Worte geben wird, die wir sagen sollen. Schaut mal, was Jesus in Lukas 12 sagt. Wenn sie euch aber vor die Synagoge wenn sie euch aber vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt euch nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist, da haben wir ihn wieder, wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Verstehen wir das? Der Heilige Geist wird uns lehren, was wir sagen sollen. Wir müssen uns nicht auf Krampf irgendwas ausdenken. Wir dürfen da Gott vertrauen, dass er durch den Heiligen Geist uns die richtigen Worte in den Mund legt. Das heißt, wir sehen, dass in dem Moment, wo Petrus eigentlich die meiste und größte Angst haben sollte, verliert er diese Angst und bekennt Jesus und das Evangelium in der Kraft des Heiligen Geistes mutig und furchtlos. Und jetzt schauen wir uns an, was Petrus bekennt. Punkt 2. Was bekennen wir? Vers 10. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Und ich bin ehrlich, als ich die Antwort gelesen habe, dachte ich mir nur, ey Petrus, die haben dir nur eine Frage gestellt und wollen einen Namen hören. Und du machst so einen riesen Satz daraus. Dieser hohe Rat wollte nur einen einzigen Namen hören. Sie wollten nur hören, in welchem Namen diese Jünger geheilt hatten. Was macht Petrus? Er teilt richtig aus. Er schießt ja sogar auf die. Weil wir sehen ja an diesem Vers oder an dieser Antwort, dass Petrus nicht nur das Evangelium von Jesus bekennt, also er bekennt nicht nur, dass der Gelähmte durch den Namen Jesu geheilt wurde, sondern was macht er auch? Obwohl er ja auf der Anklagebank sitzt, dreht er den Spieß um und klagt seine Ankläger an. Und das musst du erst mal machen. Das ist krass. Seine Anklage lautet, ihr habt es gelesen, ihr habt Jesus gekreuzigt. Ihr habt Jesus gekreuzigt. Das bedeutet, er sagt ihnen, sie waren schuld am Tod des Herrn und Retters Jesus Christus. Sie haben den von Gott gesandten Messias getötet. Aber es ist nicht schön, wir lesen, was hat Gott der Vater mit Jesus gemacht? Diesen Jesus, den sie gekreuzigt haben, hat Gott von den Toten auferweckt und ihn dadurch als Messias und Retter bestätigt. Nach dieser Anklage predigt, verkündigt und bekennt Petrus Jesus in zwei weiteren Schritten. Schritt 1, Jesus der Eckstein. Wir lesen das in Vers 11. Da heißt es, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde. Der ist zum Eckstein geworden. Was Paulus hier macht, ist, er zitiert aus Psalm 118 und wendet diesen Psalm auf diese geistlichen Führer nun an. Petrus sagt ihnen, Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt. Ihr habt Jesus abgelehnt. Ihr habt Jesus für unbrauchbar erklärt, aber genau dieser Jesus ist zum Eckstein geworden. Und der Eckstein war damals der erste Stein, der in einem Bauwerk gesetzt wurde. Das heißt, der Eckstein hat immer die Richtung des Gebäudes angegeben, die Ausrichtung des gesamten Gebäudes. Und der Eckstein hat dafür gesorgt, dass das gesamte Gebäude stabil bleibt. Das heißt, nimmst du den Eckstein weg, bricht das ganze Gebäude zusammen. Der Eckstein war also der tragende Stein, der dem ganzen Fundament des Gebäudes Halt gegeben hat. Dieser wichtigste Stein war Jesus. Und diesen haben die Obersten, diese religiöse Elite, abgelehnt. Jesus ist der Eckstein. Jesus ist doch derjenige, auf dem alles baut. Epheser 2,19. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, hör mal zu, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Jesus Christus ist der Eckstein. Und das können wir doch bezeugen. Jesus ist doch die Grundlage für unseren Glauben. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nimm Jesus weg und wir haben keinen Glauben mehr. Jesus ist das Zentrum und das Ziel unseres Glaubens. Er ist der Eckstein. Und er gibt uns doch Orientierung und Halt. Ohne Jesus würde doch jeder von uns hier zusammenbrechen. Genau. Genau diesen Eckstein haben die Bauleute verworfen. Diese geistlichen Führer haben Jesus verworfen, ihn abgelehnt und gekreuzigt. Jesus, der in ihren Augen unbrauchbar war, wurde am Kreuz zur wichtigsten Person überhaupt. Der, welcher verworfen und abgelehnt wurde, wurde von Gott dem Vater über alle Maßen erhöht. Schau mal, wie es in Philipper 2 heißt. Darum hat ihn Gott, also Jesus, auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und genau um diesen Namen geht es jetzt in dem zweiten Punkt, den Petrus hier benennt. Nämlich Rettung allein in den Namen Jesu. Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Lasst euch mal diesen Vers auf der Zunge vergehen. Weil dieser Vers gibt uns zwei Wahrheiten. Wahrheit 1 ist, wir brauchen Rettung. Und Wahrheit 2 ist, Rettung allein in Jesus Christus. Das Ding ist, ob du hier sitzt und das hören möchtest oder nicht, wir müssen verstehen, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Weil jeder Mensch gesündigt hat. Jeder, der hier sitzt, auch jeder, der hier vorne steht, jeder. Ausnahmslos ist jeder Mensch ein Sünder, weil jeder Mensch gesündigt hat. Und jeder Mensch macht sich aufgrund seiner Sünde schuldig vor Gott. Jeder Mensch. Ausnahmslos. Und mit jeder meine ich wirklich jeder. Nicht, weil ich dieser Meinung bin, sondern weil die Bibel das sagt. Guck mal, was Paulus in Römer 3 sagt. Sie sind alle abgewichen, also alle Menschen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Da steht alle, nicht die meisten. Alle Menschen. Das heißt, jeder Mensch lebt von Geburt an in Rebellion gegen Gott. Jeder Mensch steht mit Gott im Konflikt, weil er gegen seinen Willen lebt, weil er gegen Gottes Wort handelt und sich jeden Tag neu gegen Gott entscheidet. Und diese Schuld vor Gott kann kein Mensch der Welt bezahlen. Kein Mensch der Welt kann seine Schuld vor Gott selbst begleichen. Genauso wie der Gelähmte sich nicht selbst heilen konnte, kann auch kein Mensch der Welt sich selbst retten. Das ist so. Das bedeutet, wir brauchen Rettung. Und ich glaube, wir müssen auch so die Schwere unserer Sünde mal verstehen. Weil wir in unserer Sünde nicht nur verwundet waren, angeschlagen, sondern wir waren tot, sagt die Bibel. Wir waren ohne Jesus geistlich Tote, die ohne Jesus in Ewigkeit getrennt von Gott verloren gehen. Das heißt, wir können uns nicht selbst retten. Wir können uns nicht selbst helfen. Wir brauchen Rettung und diese Rettung ist allein in Jesus, weil Jesus allein der Retter ist. Amen. Und ich glaube, wir müssen halt verstehen, dass Jesus nicht moralisch schlechte Menschen zu moralisch guten Menschen machte, sondern er machte geistlich Tote lebendig. Das ist Jesu Rettungsaktion, Epheser 2,4. Auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden, hat Gott mit dem Christus lebendig gemacht. Das bedeutet, Jesus ist die einzige Hoffnung auf Rettung. Er ist die einzige Hoffnung. Petrus sagt, in keinem anderen ist das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollten. Und jetzt ganz wichtig, Paulus sagt hier nicht, dass Jesus ein Name von vielen ist, in dem wir gerettet werden, sondern er sagt hier, es ist in keinem anderen Namen Rettung möglich. Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir Rettung finden, außer in den Namen Jesu. Verstehen wir das? Petrus sagt, dass Rettung allein in Jesus möglich ist. Das bedeutet, Jesus beansprucht, also der einzige Weg zur Rettung zu sein. Und ich bin ehrlich, das macht Jesu Botschaft sehr, sehr anstößig. Warum? Weil Jesus ja damit sagt, ohne mich werdet ihr nicht gerettet. Jesus sagt, ohne mich kommt ihr nicht in den Himmel. Ohne mich werden eure Sünden nicht vergeben. Ohne mich könnt ihr euch noch so anstrengen, ein guter Mensch zu sein, ihr werdet nicht gerettet. Ohne mich geht ihr verloren. Wer keine Buße tut und nicht an mich glaubt, sagt Jesus, der kann nicht gerettet werden. Und dieser Anspruch auf Exklusivität schmeckt dieser Welt null. Dieser Anspruch der Exklusivität schmeckt dieser Welt ganz und gar nicht. Vor allem in unserer heutigen Zeit, wo jeder Toleranz und Pluralismus predigt. Jeder sagt in dieser Welt, du kannst glauben an was du willst, Hauptsache es macht dich glücklich, jeder von uns landet doch eh im Himmel und irgendwo glauben wir doch eh alle an denselben Gott. Und was das Gefährliche an dieser Toleranz ist, diese Welt stellt die Toleranz über die Wahrheit. Und das ist fatal. Diese Welt stellt die Toleranz über die Wahrheit. Und deshalb stößt Jesu Botschaft immer auf den heftigsten Widerstand. Weil genau das ist es doch, was die Menschen an Jesus stört. Wie kann dieser Jesus behaupten, dass er der einzige Weg zur Rettung ist? Das ist genau die Botschaft, die alle Menschen da draußen stört. Aber Freunde, ich will euch Mut machen. Kein Mohammed, kein Gandhi, kein Papst, kein Nirvana, kein noch was weiß ich, welcher Name, wird dich retten. Rettung ist allein in Jesus möglich. Amen. Nur Jesus wird dich retten. Und auch wenn diese Botschaft, hör mal zu, auch wenn diese Botschaft ausschließend und in den Augen der Welt intolerant ist, ist diese Botschaft dennoch wahr. Wir wollen niemals Toleranz über Wahrheit stellen. Wir wollen für die Wahrheit einstehen. Wir wollen die Wahrheit bekennen und die Wahrheit beim Namen nennen. Und die Wahrheit lautet, dass kein anderer Name rettet als der Name Jesu. Amen. Amen. Und das macht diesen Namen auch so besonders. Und deshalb fürchtet sich auch der Teufel vor diesem Namen, weil allein in diesem Namen Rettung ist. Und genau deshalb hasst diese Welt oder hassen die Menschen diesen Namen. Weil seien wir ehrlich, ich bin auf der Arbeit, ne? Jeder kann über Zitate von noch so vielen Philosophen, Dichtern, irgendwelchen spirituellen Mächten oder Personen reden. Und alles ist in Ordnung. Aber sobald der Name Jesus fällt, Bro, dann wird's unangenehm, dann ist vorbei. Wie konntest du nur diesen Namen droppen? Dann hört der Spaß auf. Weil sobald der Name Jesus verkündet und ausgesprochen wird, trifft dieser Name immer einen ganz, ganz wunden Punkt bei den Menschen. Und das gefällt ihnen nicht. Deshalb sprech mal den Namen Jesu in der Öffentlichkeit, da wo du bist im Alltag, einfach mal vor anderen Menschen öfters aus. Danke, Jesus. Und du wirst sehen, wie die Leute darauf reagieren. Schaut mal, was Petrus in 1. Petrus 2 sagt. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, also Jesus. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, da haben wir es, und ein Fels des Ärgernisses. weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß an Jesus. Da haben wir es. Und ich fand es nice, in so einem Lied heißt es, viele Wege führen zwar nach Rom, aber nur einer führt zu Gott. Und genau das ist doch, was auch Jesus sagt. Er selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Das heißt doch, dass Jesus der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige Leben ist. Das müssen wir verstehen und das wollen wir doch auch bekennen. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das ist Jesu Alleinstellungsmerkmal. Er ist der einzige Weg zur Rettung. Ohne Jesus gibt es keine Rettung und das muss diese Welt hören. Und genau diese Botschaft bekennt Petrus mutig und kompromisslos. Aber ich bin ehrlich, was Petrus hier macht ist, ihm ist egal, vor wem er da steht. Ihm ist egal, was diese Menschen ihm antun können. Er verfälscht, unabhängig davon, vor wem er steht, das Evangelium nicht. Petrus verfälscht Jesu Botschaft nicht. Er fügt dem Evangelium weder etwas hinzu, noch lässt er etwas weg. Und ich weiß nicht, ob ihr manchmal so für eure Arbeit oder für euer Studium betet und dann beten wir häufig, ja Herr, schenk doch bitte offene Türen. Schenk doch bitte offene Türen, schenk gute Gespräche, schenk doch Interesse bei den Menschen, dass ich von dir erzählen kann. Und vielleicht ergibt sich dann bei euch, bei deiner Familie, bei deinen Freunden, Kollegen, die Möglichkeit, dass du das Evangelium teilen kannst. Und ich bin ehrlich, ich erwische mich manchmal dabei, wie ich versuche, das Evangelium irgendwie cooler darzustellen oder attraktiver zu machen. Und dann sage ich zwar, dass Jesus dich liebt und er am Kreuz für dich gestorben ist, weil er dich liebt, aber man lässt dann irgendwie so bewusst ein paar Sachen raus wie, ja, du sollst aber auch Buße tun über deine Sünde. Und Gott wird über Sünde richten und er wird gerecht richten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Und ich fand spannend, was John MacArthur gesagt hat. Er hat gesagt, beim Versuch, das biblische Evangelium attraktiver und beliebter zu machen, wird es verdreht, verwässert und falsch erklärt. Und Freunde, ich bin ehrlich, so ein Evangelium braucht keiner. So ein Evangelium wird auch keinen retten. Eine halbe Wahrheit ist immer eine ganze Lüge. Lass uns deshalb wie Petrus mutig und kompromisslos das ganze Evangelium von Jesus bekennen. Genau. Lass uns einmal kurz anschauen, wie die Antwort vom Hohen Rat ist auf diese Antwort. Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen, erfuhren sie, also diese religiöse Elite, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie, also die Jünger, mit Jesus gewesen waren. Der Hohe Rat war also überrascht und verwundert von dieser Freimütigkeit und von dieser Entschlossenheit von Petrus und Johannes. Diese beiden waren einfache Leute. Diese beiden waren einfache Fischer, die hatten auch kein Studium in der Synagoge abgelegt. Aber was sie hatten ist, sie hatten das lebendige Wort Gottes, Jesus, jeden Tag um sich herum. Und dieser Jesus hat auf diese Jünger abgefärbt. Und das erkennt der Hohe Rat hier. Das ist nicht ein schönes Zeugnis, sowas zu lesen. Aber während wir das lesen, stellt sich ja eigentlich die Frage, wie viel die Welt von Jesus in dir erkennt. Wie viel von Jesus erkennt die Welt in dir? Erkennt die Welt, dass du zu Jesus gehörst? Erkennt die Welt, dass du mit Jesus gehst? Der Hohe Rat sah das bei den Jüngern. Sie konnten nicht leugnen, dass diese Jünger zu Jesus gehörten. Und sie konnten auch nicht leugnen, dass durch diese Männer im Namen Jesu ein Wunder geschehen ist. Und deshalb heißt es in Vers 14, da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, ist auch eigentlich krass, ne? Die reden ganze Zeit darüber, wie dieser Mensch geheilt wurde und dieser Geheilte chillt einfach ganze Zeit neben den Leuten und denkt so, ey, ich war gelähmt, jetzt bin ich da, was ist los bei euch, glaubt doch an Jesus einfach. Also Vers 14, da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Ich bin ehrlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, krass. Krass, dass diese Menschen wirklich erkennen, dass sie dieses Wunder nicht leugnen können. Aber gleichzeitig ist es so traurig, weil diese Menschen, diese oberste Elite an Religiosität nicht Buße tut. Sie sehen, dass sie dieses Wunder nicht leugnen können, aber anstatt Buße zu tun und die Rettung in Jesus anzunehmen, versuchen sie, Jesu Botschaft zu stoppen. Und das ist krank. Das ist traurig. Sie lehnten die Wahrheit ab und suchten die Jünger mundtot zu machen und zum Schweigen zu bringen. Verse 17 bis 18. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, also diese Botschaft, und dass der Gelähmte durch Jesus geheilt wurde, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen die Jünger rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in den Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Und noch hier, ich finde es krass, ne? Sie haben den Jüngern nicht verboten, Menschen weiter zu heilen. Das war ihnen egal. Sie wollten nur verhindern, dass der Name Jesus öffentlich gemacht wird. Sie wollten, dass die Jünger den Namen Jesus nicht mehr reden. Die Jünger sollten von dem schweigen, der sie gerettet hat. Aber das konnten sie nicht. Kleiner Spoiler. Sie konnten nicht schweigen. Ein echter Jünger Jesu kann nicht von dem schweigen, der ihn gerettet hat. Ein echter Jünger Jesu kann nicht von Jesus schweigen. Und das ist Punkt 3. Warum bekennen wir Jesus? Oder eigentlich soll die Frage lauten, warum können wir nicht aufhören, Jesus zu bekennen? Verse 19 bis 20. Aber Petrus und Johannes antworteten ihn und sprachen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das bedeutet, wir bekennen Jesus und können nicht aufhören, ihn zu bekennen. Erstens, weil wir ihm gehorsam sind und zweitens, weil wir dankbar sind. Diese Verse hier fordern uns nämlich auf, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Diese Verse sagen, dass wir Gottes Geboten und Aufträgen mehr gehorchen sollten als denen von Menschen, weil Gottes Reich immer vorgeht. Gottes Reich geht immer vor, egal was Menschen sagen oder darüber denken. Deshalb heißt es in Galater 1, Vers 10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich, Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht oder Diener Christi. Das bedeutet, wer Jesus gesehen und gehört hat, wer Jesus erlebt und erfahren hat, der kann nicht so weiterleben wie bisher. Und er kann auf keinen Fall von Jesus schweigen. Er kann nicht Jesus für sich selbst behalten. Das geht nicht. Echte Jünger Jesu können nicht von Jesus schweigen. Ich finde diesen Vers 20 so stark. Da heißt es, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen oder gehört haben. Jesus selber sagt, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und das sind sehr, sehr herausfordernde Verse. Weil ich merke selber, wie leicht fällt es uns, bei Gossip mitzumachen. Über andere zu reden, schlecht zu reden. Aber wie oft ergreifen wir das Wort und fangen an, über Jesus zu reden? Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und ich bin ehrlich, wir wissen, dass wir in Jesus neu sind. Er hat uns ein neues Leben gegeben. Er hat uns neues Leben geschenkt und aus Dankbarkeit und Liebe können wir nicht von Jesus schweigen. Wer Jesus wirklich erlebt, erfahren und geschmeckt hat, der wünscht sich das Gleiche für die Menschen um sich herum. Der wünscht sich auch das Gleiche für seine Nächsten. Und wenn du Schwierigkeiten hast, Jesus zu bekennen oder gar nicht das Verlangen verspürst, Jesus vor anderen zu bekennen, dann sollten wir uns fragen, warum. Weil im Endeffekt gibt es zwei Gründe dafür. Entweder liebst du Jesus nicht oder du liebst deinen Nächsten nicht. Das sind die zwei Gründe, warum wir Jesus nicht bekennen. Und ich kann es verstehen, wenn jetzt Leute hier sitzen und sagen, ey, ich bin sehr schüchtern und struggle mit Schüchternheit und manchmal ist mir Jesus einfach unangenehm und ich schäme mich sogar vielleicht für ihn. Dann will ich dich herausfordern, wenn du Jesus liebst, bekenne ihn trotzdem mutig. Stehe zu Jesus, auch wenn es am Ende bedeutet, dass du alleine dastehst. Steh für Jesus ein, auch wenn es bedeutet, am Ende alleine dazustehen. Und ich bin ehrlich, Freunde, lieber alleine auf dem schmalen Weg, der in die ewige Herrlichkeit führt, als mit vielen auf dem breiten Weg, der ins ewige Verderben führt. Oder? Und ist das nicht schön? Schaut mal, welches Versprechen Jesus uns gibt in Matthäus 10, 32. Da sagt er, merkt euch das, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Ist das nicht schön? Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Das bedeutet, wir haben doch Jesus auf unserer Seite. Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Niemand. Niemand. Und schaut mal, wie der Hohe Rat jetzt auf diese Antwort reagiert. Vers 21. Sie aber drohten ihnen noch weiter und ließen sie frei, weil sie wegen des Volkes keinen Weg fanden, sie zu bestrafen. Denn sie alle priesen Gott über dem, was geschehen war. Das heißt, obwohl sie nichts tun konnten, haben sie den Jüngern ganz am Anfang noch mehr gedroht, weiter gedroht. Sie haben mit ihren Drohungen nicht aufgehört. Aber ich bin ehrlich, auch vor Drohungen brauchen wir uns nicht fürchten. Warum? Das wurde in dem Sketch ein bisschen angedeutet ganz am Ende. Einem toten Menschen kannst du niemals Angst einjagen. Einem toten Menschen kannst du niemals Angst einjagen. Was meine ich damit? Galater 2,20. Da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet doch, dass wir dieser Welt gestorben sind. Diese Welt hat uns nichts mehr zu bieten. Wir sind dieser Welt auch nichts mehr schuldig. Wir brauchen uns deshalb auch vor nichts und niemanden auf dieser Erde fürchten, weil wir dieser Welt gestorben sind. Schau mal, Psalm 56, da heißt es, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Die Antwort lautet, nichts. Nichts kann ein Mensch dir antun. Und selbst wenn ein Mensch dich für deinen Glauben umbringt, wir lesen und hören das von verfolgten Christen, wir kennen auch diese Christen und sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Verstehen wir das, worum es hier geht? Bitte Gott, dass er dir Gottesfurcht schenkt. Bitte Gott, dass er dir Gottesfurcht schenkt, weil je mehr du in der Gottesfurcht wächst, umso mehr wird deine Menschenfurcht abnehmen. Wir brauchen uns vor Menschen nicht zu fürchten. Wir wollen Jesus in dieser Welt mutig und kompromisslos bekennen. Wir wollen ihn bekennen und Jesus bekannt machen. Jesus bekennen und Jesus bekannt machen, weil allein in seinem Namen Rettung ist. Und deshalb lesen wir auch in der Bibel, dass rettender Glaube immer ein bekennender Glaube ist. Schau mal, was Paulus in Römer 10 sagt. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mit dem Mund bekennen und mit dem Herzen glauben. Und mein Freund, wenn du heute hier bist und noch nicht glaubst, wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, wenn du noch nicht Rettung in ihm angenommen hast, dann liest du hier, wie du gerettet wirst. lass diese Botschaft nicht einfach an dir vorübergehen. Nimm dir Zeit, werde still vor Gott und bete zu ihm. Es heißt in der Bibel, wer mich von ganzem Herzen sucht, sagt Gott, von dem werde ich mich auch finden lassen. Nimm diese Botschaft mit ins Gebet. Und wenn du hier sitzt und sagst, ey André, ich gehöre zu Jesus, ich brenne für ihn, ja, richtig gut, mach weiter. Aber dann will ich euch die Frage trotzdem am Ende stellen, die mich die ganze Zeit beschäftigt hat. Wie viel ist Jesus dir wert? Und wir werden jetzt beten, ich werde als Sprecher einfach beten und bewegt diese Frage in eurem Herzen. Macht euch Gedanken darüber, wie viel ist Jesus mir wirklich wert? Amen. Lasst uns beten. Jesus, Herr, du bist für uns unbezahlbar. Den Wert, den du uns gibst, der ist unbeschreiblich. Du bringst Leben, du bringst Friede, du bringst Freude und du bringst Liebe in unser Leben. Du bist unvergleichlich und deshalb sind wir dir unglaublich dankbar. Und es ist schwer, das in Worte zu fassen, aber hilf uns, jemand zu sein, der uns nicht nur viel bedeutet, sondern der uns alles bedeutet. Jesus, Herr, wir danken dir, dass du uns für uns alles gegeben hast. Und deshalb wollen auch wir alles für dich geben. Hilf uns, Herr, dich mit unserem ganzen Leben zu bekennen, dich groß zu machen, dich zu verkündigen, dir Ehre zu geben, dich zu verherrlichen, dich zu lieben und dich anzubeten. Jesus, Herr, und ich bete auch für diejenigen, die heute hier sind und noch nicht zu dir gehören. Ich bitte dich, dass du diese harten Herzen weich machst. Greife an und zerbrich diese harten Herzen und beziehe Wohnung auch in diesen Herzen. Jesus, Herr, wir wollen dir danken, Herr, bekennen, dass allein in dir Rettung ist. Danken dir, dass du am Kreuz für unsere Sünden gestorben bist, Herr. Danke, dass du am Kreuz unser Problem gelöst hast. Und deshalb wollen auch wir dir mit unserem ganzen Leben allein Dank bringen. Wir wollen dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast, Herr. Und so wollen wir dir jetzt, ja, im Lobpreis begegnen. Wir wollen dir Lobpreis jetzt machen, Herr. Wir wollen dich anbeten, weil du allein anbetungswürdig bist, Herr. Du bist würdig, du bist heilig. Und dir allein gebührt unser Lob, Jesus. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter archijugend.de. Bis dann, tschüss!